Ja, der Matthias hat mich eingeladen, um die Predigt zu halten. Und das ist immer ein besonderes Privileg und gleichzeitig eine Bürde, die man auch erstmal tragen darf. Und ja, ich habe jetzt einen Text aus dem Petrusbrief rausgesucht. Und zwar aus dem zweiten Petrusbrief. Das erste Kapitel, die ersten 10 Verse. Ich habe mir gedacht, das ist so tief, da kann man ordentlich graben und das wollen wir heute tun. Und damit es nicht nur Worte sind, weil wir reden ja auch oft zu viel und die Worte haben so wenig Inhalt, will ich beten, dass Gott es ändert. Ich lese euch mal einmal den Text so durch, dass ihr es mal gehört habt und dann sprechen wir drüber. Simon Petrus, ein Knecht und Apostel Jesu Christi, an die, welche mit uns den gleichwertigen Glauben durch die Gerechtigkeit unseres Gottes und Erlösers oder Erretters Jesus Christus empfangen haben. Gnade und Friede möge euch in der Erkenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus Christus immer reichlicher zuteil werden. Seine göttliche Kraft hat uns ja doch alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit erforderlich ist, durch die Erkenntnis dessen geschenkt, der uns durch ihm seine eigene Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Durch sie hat er uns die kostbarsten und überaus großen Verheißungen geschenkt, damit ihr durch diese Anteil an der göttlichen Natur erhaltet, die ihr dem in der Welt infolge der Sinneslust herrschenden Verderbens entronnen seid. Eben darum müsst ihr aber auch mit Aufbietung allen Eifers in eurem Glauben die Tugend darreichen und in der Tugend aber die Erkenntnis, in der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung und in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottseligkeit, in der Gottseligkeit aber die Bruderliebe und in der Bruderliebe aber die allgemeine Liebe. Denn wenn diese Eigenschaften bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch hinsichtlich der Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus nicht untätig und ohne Furcht sein. Wem dagegen diese Eigenschaften fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Darum seid umso eifriger darauf bedacht, liebe Brüder, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr das tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus und Retters reichlich dargewährt werden. 2. Petrus 1, 1 bis 10. Ein starker Text. Und wir wollen den Text Vers für Vers durchgehen, damit wir ihn besser verstehen. Und es ist ein besonderer Text, weil der Petrus den Text schreibt, kurz bevor er dann sterben muss, weil er weiß, er muss sterben, das steht dann später. Und es ist kaum etwas ist aufschlussreicher als das Zeugnis Sterbender. Selbst Lügner bekennen die Wahrheit im Anblick auf das Sterbelager verrät oft mehr als die großen Worte und Werke zu Lebzeiten. Im Augenblick, wo sich der Mensch dem Tod gegenüber sieht, verlieren viele ihre Masken und werden wahrhaftig. Manche mussten erkennen, dass sie auf Sand gebaut und sich einer Illusion hingegeben haben und einer großen Lüge gefolgt sind. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden, sagt die Bibel. Da ist zum Beispiel der Kaiser Augustus und seine letzten Gedanken waren, ich habe meine Rolle gut gespielt, nun so klatscht Beifall, denn die Komödie ist zu Ende. Oder Heinrich der Achte, so nun ist alles dahin, Reich, Leib und Seele. Thomas Hobbes, ein englischer Philosoph, ich bin daran, einen Sprung ins Finstere zu tun. David Hume, Der Atheist schrie: Ich bin in den Flammen. Seine Verzweiflung war eine schreckliche Szene. Voltaire, der berühmte Spötter, hatte ein schreckliches Ende. Seine Krankenschwester sagte: Für alles Geld Europas möchte ich keinen Ungläubigen mehr sterben sehen. Er schrie die ganze Nacht um Vergebung. Heinrich Heine, der große Spötter, änderte später seine Gesinnung im Nachwort zu seiner Gedichtsammlung Romanesero. Schrieb er 1851: Wenn man auf dem Sterbebett liegt, wird man sehr empfindsam und möchte Frieden machen mit Gott und der Welt. Gedichte, die nur halbwegs Anzüglichkeiten gegen Gott enthielten, habe ich mit ängstlichem Eifer dem Flammen überliefert. Es ist besser, dass diese Verse brennen, als der Versemacher. Ich bin zu Gott zurückgekehrt wie ein verlorener Sohn, nachdem ich lange bei den Hegelianern die Schweine gehütet habe. In der Theologie muss ich mich des Rückschreitens beschuldigen, indem ich zu einem persönlichen Gott zurückkehrte. Thomas Scott, der frühere Präsident des englischen Oberhauses: Bis zu diesem Augenblick dachte ich, es gäbe weder Gott noch Hölle. Jetzt weiß und fühle ich, dass beides es gibt. Und ich bin dem Verderben ausgeliefert durch das gerechte Urteil des Allmächtigen. Churchill sagt: Ich bin ein Narr gewesen. Ihr seht, am Ende kommen Menschen auf ganz andere Ergebnisse, wie sie vielleicht im Leben drauf kommen. Da kommt die Wahrheit ans Licht. Von Jesus Christus wissen wir, dass er sagt: Es ist vollbracht. Das ist natürlich ganz andere Qualität. Und einer der ersten Nachfolger und auch Märtyrer, Stephanus, der sagt: Herr, nimm meinen Geist auf. Der weiß, wo er hingeht. David Hume und andere hätten sicher gelacht oder gespottet, hätte man in ihren Lebzeiten erklärt, dass sie ohne Gott ewig verloren gehen. Dennoch mussten sie daran erkennen, dass es stimmt und dass die Bibel recht hat, wenn sie sagt: Es ist dem Mensch gesetzt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Und jetzt wollen wir jemanden hören, der mit Jesus 3 Jahre verbracht hat, der berufen wurde von Jesus mit seinem Bruder Andreas, nämlich dem Petrus. Und der schreibt genau in diesem Brief, den wir jetzt lesen, und zwar 1. Petrus 1, Vers 12, schreibt er: Darum will ich euch alle rechtzeitig daran erinnern, obwohl ihr es wisst und gestärkt seid in der Wahrheit, die nun gegenwärtig ist. Ich halte es aber für richtig, solange ich in dieser Hütte bin, euch zu wecken und zu erinnern. Denn ich weiß, dass meine Hütte bald abgebrochen wird, wie es mir auch unser Herr Jesus Christus offenbart hat. Ich will aber allen Fleiß darauf anwenden, dass ihr dies alle Zeit nach meinem Hinscheiden im Gedächtnis behaltet. Der Petrus weiß, er muss gehen, und er wird nochmal das, was er schon auch im ersten Brief geschrieben hat, den ersten Petrusbrief, wiederholen und nochmal vertiefen. Also was Petrus im Anblick des Todes wichtig ist, sollten wir auch uns heute zu Herzen nehmen. Im ersten Petrusbrief erklärt sie auf über leidvolle Verfolgung und Auftrag eines ehrbaren Lebens. Man könnte den ersten Petrusbrief so zusammenfassen: Es heißt, mit Leidensbereitschaft auf dem Weg in die Herrlichkeit. Das ist der erste Petrusbrief. Da geht es um die Wiedergeburt, da geht es um den Wandel, da geht es darum, sich von den alten Werken abzutun und Jesus zuzuwenden. Das ist im ersten Petrusbrief zu finden. Und im zweiten Petrusbrief, das ist der Brief, den wir jetzt lesen oder gelesen haben, da geht es um Wachstum im Glauben und Warnung vor Verführung. Durch den Brief will Petrus die Gläubigen vor Verführung warnen und sie in Gottes Wahrheit festigen. Außerdem möchte er erreichen, dass sie in ihrem Glauben und in ihrem gottesfürchtigen Leben wachsen. Deswegen habe ich das Thema genannt, verwurzelt, fest verwurzelt. Und ihr seht das selber, im Land ist vieles in Bewegung, aber das ist auf der einen Seite bedrohlich, aber auf der anderen Seite sollte uns das egal sein, wenn wir in Christus verwurzelt sind. Und das ist die Hauptaufgabe, die sich der Petrus und der Paulus vorgenommen haben, Menschen in Christus zu verwurzeln. Ich sage es immer so, vielleicht auf meine Art, ich sage es, von Gott alles zu erwarten oder von Christus alles zu erwarten. Und was das bedeutet, darüber wollen wir jetzt ein bisschen nachdenken. Und den ersten Vers da im ersten Kapitel, im zweiten Petrusbrief, der lautet folgendermaßen. Also Simon Petrus, Knecht und Apostel Jesu Christi, an alle, an die, welche den gleichen kostbaren Glauben, wie wir empfangen haben, an die Gerechtigkeit unseres Gottes und Retters Jesus Christus. Und das ist ein Wort, was wir ein bisschen beleuchten wollen, nämlich dieses Empfangen. Wir haben etwas empfangen. Wenn du Christ bist, dann hast du etwas empfangen, noch vielmehr, du hast jemanden empfangen. Und wer oder was das ist, das schauen wir uns jetzt ein bisschen genau an. Im zweiten Vers steht, wir haben Gnade und Frieden, werde euch immer mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes, unseres Herrn Jesus und unseres Herrn Jesus Christus. Also wir haben Gnade und Frieden empfangen. Das heißt, wenn du Christ bist, hast du etwas empfangen. Du hast etwas, nämlich Gnade und Frieden. Gnade im Sinne, alles, was wir brauchen zu einem Leben mit ihm, ist ein Geschenk, sowohl das Natürliche als auch das Übernatürliche. Also du hast erstmal einen Körper empfangen, das hast du vielleicht gemerkt. Mit dem bist du heute übrigens in den Gottesdienst gegangen. Aber du hast mit Jesus auch ein übernatürliches Leben empfangen. Das ist übrigens auch in dir. Das ist nämlich Jesus selber. Und das ist ein Geschenk, da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat. Das ist alles geschenkt. Deswegen ist es Gnade. Gnade ist ja einfach eine Gnadengabe ist einfach ein Geschenk. Du kannst dir da nichts zurechnen. Es ist einfach über dich gekommen. Du hast dich dafür geöffnet. Jetzt hast du es. Was du damit machst, das ist deine Verantwortung. Und da gehen wir jetzt auch ein bisschen durch. Und was hat er uns geschenkt? Nämlich er hat sich selber geschenkt. Jesus hat sich selber uns geschenkt. Er hat sich selbst geschenkt. Christus in euch ist die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Dieser Christus selber. Kolosser 1, 27. Er ist die Hoffnung auf das, was einmal kommen wird. Und ihn hast du geschenkt bekommen. Er ist das wahre Wunder von Weihnachten und das wahre Geschenk. Und er hat es geschenkt für das Leben und den Wandel in Gottesfurcht. Er hat es da uns geschenkt, damit wir das Leben hier meistern können. So wie wir mit einem natürlichen Körper beschenkt worden sind und ihn reichlich gebrauchen, muss Gott uns mit einem übernatürlichen Wesen beschenken, damit wir diesen reichlich gebrauchen. Das ist Christus in euch. Er ist der innere geistliche Mensch. Er ist genug für den ganzen christlichen Wandel. Glaubst du das? Wenn du das glaubst, hast du Frieden. Du hast jetzt keinen Stress mehr, dass du irgendwie da noch eiliger mehr werden musst, dass du noch hingegebener werden musst. Das kommt schon, aber am Anfang musst du verstehen, du hast alles geschenkt bekommen. Du bist vollständig. Und weil du das weißt oder glaubst, deswegen hast du Frieden. Du bist ganz entspannt. Da können Leute kommen und sich irgendwie groß machen und sagen, ich kann das und das und das und ich habe das und das. Da sagst du, das ist kein Problem. Ich habe das bereits in Christus. Und noch viel tiefer. Wie hat er es uns geschenkt? Genau, das ist die Frage. Wie hat er es uns geschenkt? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Also er hat uns die Augen geöffnet. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Und durch seine Herrlichkeit und seine Tugend. Das ist auch wichtig. Es geht nicht um meine Herrlichkeit und meine Tugend oder meine Fähigkeit oder meine Frömmigkeit oder dass ich in den Gottesdienst gehe oder das sein lasse oder mein Gebetsleben und das Ganze, was wir alles so als Christen so uns als auf die Agenda schreiben. Darum geht es gar nicht. Es geht um seine Herrlichkeit und seine Tugend. Weil du bist beschenkt. Erkennst du, dass Jesus in deinem Leben ist? Oder noch tiefer, dass Jesus dein Leben ist? Wenn du es genau nimmst, hast du nur noch ein Leben. Und das ist Christus. Der Paulus sagt es mal so schön in Philipper 1, 21, sagt er, Christus ist mein Leben. Ich habe kein anderes mehr. Ich habe nur noch dieses eine. Und Sterben ist mein Gewinn. Und das müssen wir durchexerzieren, weil diese Theorie ist so schön und nett anzuhören, aber wir checken das nicht. Wir checken das, wenn wir Dinge verlieren, wenn Dinge sterben, wenn Gemeinden zusammenbrechen, wenn Ehen zusammenbrechen, merken wir auf einmal, okay, ich habe nichts in der Hand. Und wenn ich mich dann auf Jesus zurückbesinne, sage ich, Jesus, ich habe genug. Du wirst es weiterführen. Und dann kommt Hoffnung. Und das ist schön. Wenn du es nicht erkennst, kann es sein, dass du auf das Falsche schaust. Dann schaust du vielleicht auf dich, vielleicht auch auf deine Mitmenschen und denkst dir, okay, ich bin noch nicht fromm genug, ich bin noch nicht heilig genug, ich bin noch nicht hingegeben genug, mein Gebetsleben ist noch zu schwach, Anbetung fehlt mir auch und eine Mission will ich auch nicht. Dann schaust du auf dich und dann fallen dir lauter diese Dinge auf und das ist eh so. Du kannst ja gleich sagen, Amen, so ist es halt. Aber das ist nicht der Blick des Glaubens. Der Blick des Glaubens ist, ich schaue auf Christus. Der ist immer hingegeben, studiert die Evangelien. Der kümmert sich um jeden. Um den letzten Franz, dem geht er nach. Um die Aussätzigen, da hat er keine Scheu. Der ist immer hingegeben. Der ist einfach der Mensch. Und wenn du auf ihn schaust, wirst du verwandelt in sein Bild. 2. Korinther steht es irgendwo. Aber wenn wir auf ihn schauen, dann dürfen wir wissen, durch welche er uns über die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Also er hat ihn uns erkennen lassen und in ihn haben wir die kostbarsten Verheißungen. Sind in Christus. Also alle Versprechungen, wenn du sie abbuchen willst, sage ich mal, dann musst du sie in Christus abbuchen. So anders, woanders kannst du sie nicht finden. Aber wenn du dir denkst, ich weiß nicht, wo ich stehe, dann gibt es auch eine Prüfung in der Bibel und die steht in 2. Korinther 13, Vers 5, da heißt es, prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid, stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist, es sei denn, dass ihr unbewehrt oder unecht seid. Das ist die Prüfung, die wir uns immer wieder stellen müssen. Also wenn wir wiedergeboren sind, müssen wir wissen, Christus ist drin. Und wenn Christus drin ist, dann ist eigentlich meine Aufgabe, auf ihn zu schauen und nicht auf mich zu schauen. Und auch nicht auf die anderen. Vergleiche und so kann man auch weglassen, das ist überflüssig. Aber diese Prüfung müssen wir uns alle unterziehen. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben steht. Stellt euch selbst auf die Probe oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist. Und wenn Christus drin ist, dann sind alle Verheißungen für uns aufgeschlossen. Denn im Korinther heißt es, denn auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja und das Amen. Darum sprechen wir auch durch ihn, das Amen, Gott zur Ehre. In ihm sind alle Verheißungen das Ja und das Amen. Also die sind erfüllt. Also wenn Jesus heute hier sein will, dann deshalb, weil er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Ende der Welt. Aber das funktioniert nur in ihm. In Christus ist Christus hier. Und das hat das Ziel, das ist ja nicht einfach nur so, das lesen wir dann im zweiten Teil vom Vers 4, damit ihr durch diese der göttlichen Natur teilhaftig werdet. Also Gott hat ein Ziel. Das Ziel, was Gott in der Ewigkeit verfolgt, ist Kinder, die ganz seinem Bild gleich sind, ist uns das bewusst. Wir sollen gleichgestaltet werden wie Jesus. Alles, was wir über Jesus Christus und seinen Charakter lesen, wurde uns mit ihm geschenkt. Oder anders gesagt, wenn alles, was du hast, von ihm ist, bist du seiner göttlichen Natur gleich. Das ist das Geheimnis in Christus, alles von ihm zu erwarten. Das ist ein bisschen kompliziert. Also wenn alles, was du hast, von ihm ist, dann bist du seiner Natur gleich. Das heißt, wenn deine Gedanken alle von ihm abgeleitet sind, dann denkst du wie er. Wenn deine Liebe von ihm ist, dann liebst du wie er. Wenn deine Gerechtigkeit von Gott abgeleitet ist, dann ist es seine Gerechtigkeit. Dann denkst du dir vielleicht, wo bin ich da noch geblieben? Du bist gar nicht so wichtig. Du bist ja Zeuge. Du bist dann zwar irgendwie so richtig da auch erst, aber nicht mehr für dich selbst, sondern für ihn. Und das ist ja das Ziel, was er hat, damit ihr durch diese der göttlichen Natur teilhaftig werdet. Gott schenkt uns sein ganzes Wesen, damit wir seiner Natur teilhaftig werden. Also, damit wir werden wie er. Und die größte Verführung im Ganzen ist Christsein ohne Christus. Da sagst du ja, eigentlich ist das Quatsch, ist ja paradox. Aber scheinbar geht es. Du kannst in den Gottesdienst gehen, weil du es halt so machst. Du singst die Lieder, machen wir halt auch so. Du betest, naja, die Gebete sind ein bisschen langweilig, weil die wiederholen sich immer. Aber mittlerweile weißt du schon, wie die Wortlaute funktionieren. Du kannst sogar in die Mission gehen und irgendwie was reißen wollen, aber ohne ihn. Und das ist die größte Versuchung und das ist das größte Debakel. Und es führt zur Gesetzlichkeit und zur Moral und macht müde. Irgendwann denkst du dir, ey, das ist scheiße. Damit höre ich auf. Scheiße sagt man hier, glaube ich, nicht. Weißt du das hier im Osten? Ist egal. Naja. Jetzt die Frage, wann hat er uns das geschenkt? Also wir haben verstanden, wir haben ein Geschenk. Und das reicht für alles, was wir brauchen. Und die Verheißungen sind alle in ihm. Jetzt ist die Frage, wann hat er uns das bitte schön geschenkt? Und da lesen wir dann im zweiten Teil von Vers 4. Nachdem ihr dem Verderben entflohen seid, das durch die Begierde in der Welt herrscht. Nachdem ihr entflohen seid. Das heißt, nachdem wir wiedergeboren sind. Mit der Wiedergeburt hast du Christus geschenkt gekriegt. Und die Begierde in der Welt ist eigentlich, das ist der äußere Mensch, der bedient wurde oder von dem, der äußere Mensch ist nämlich der, den wir früher dienten und der uns und andere zerstört hat. Haben wir das schon vergessen? Haben wir vergessen, dass wir früher ohne Christus zerstört haben? Haben wir uns zerstört haben, dass wir egoistisch waren, habgierig, neidisch und das Ganze? Der innere Mensch nämlich, der Christus ist die göttliche Natur und sie ist bereits in uns, glauben wir das? Und die Schlacht über den äußeren Menschen wird im Inneren gewonnen, in der verborgenen Tiefe unseres Willens, niemals zuerst in der äußeren Welt. Der Geist Gottes ergreift mich und nötigt mich, mit Gott in die Stille zu gehen und den Kampf mit ihm auszufechten. Ehe das geschieht, unterliege ich den äußeren Umständen. Also wenn uns klar geworden ist, wer oder viel besser was oder viel besser wen wir da geschenkt bekommen haben, nämlich Christus, dann macht auch der zweite Teil von dem Petrus-Versen hier auch Sinn. Aber nun soll der Christus, der bereits in uns wohnt, auch nach außen sich offenbaren. Wir sollen der göttlichen Natur teilhaftig werden. Das bedeutet, dass wir diese Natur so sehr besitzen, dass sie uns so sehr dominiert, dass sie sichtbar und erlebbar auch für andere wird. Jesus möchte uns so sehr beherrschen, dass wir tun, was wir über ihn wissen. Das ist echte Liebe und eröffnet uns eingangs erwähnt Gnade und Frieden. Gnade und Frieden soll wachsen. Gnade im Sinne, alles, was wir brauchen zu einem Leben mit ihm, ist ein Geschenk. Also als Christ hast du alles geschenkt bekommen, was für ein Leben, das Gott entspricht, nötig ist. Und Frieden ist, dass es in jeder Lebenslage genügt. Wenn du weißt, Jesus ist immer genug, dann ist egal, was um dich herum passiert, ob du krank wirst, ob du deine Arbeit verlierst, ob du sich deine Freunde gegen dich stellen, ob die Gemeinde irgendwie in Struggeln kommt, das ist egal. Du hast Frieden, weil du weißt, das ist genug. Jesus hat alles im Griff. Wisst ihr, dass Jesus alles im Griff hat? Auch in unserem Land, wo so manches nicht gut sich entwickelt. Weil Jesus hat immer ein Ziel, er macht das nicht einfach so. Und er hat auch nicht, ist nicht, er hat nicht geschlafen, als wenn er da irgendwas verpasst hat, da zu korrigieren. Sondern er will etwas, dass wir was erkennen. Manchmal erkennen wir dadurch, dass Dinge kaputt gehen, an uns selber etwas, was wir ohne diesen Prozess nicht erkannt hätten. Nämlich, dass wir vielleicht noch im Regiment sind, dass wir für Dinge zusammenhalten wollen und dass wir das nicht im Glauben und Vertrauen tun, sondern eher in der Kontrolle und in dem Machterhalt. Und dann lässt Gott sowas zusammenfallen und merkst du, okay, ich konnte es nicht aufrechterhalten. Und dann merken wir, Jesus, tut mir leid, du warst nicht drin. Es war nicht deine Sache. Und so gibt es ganz viele erlebnispädagogische Aktivitäten, in denen Gott Dinge in unserem Leben stellt, die uns unangenehm sind und die uns Schwierigkeiten machen. Aber wenn wir im Glauben darauf reagieren und sagen, Gott, du bist dennoch genug. Du wirst auch in meiner Krise genug sein. Und auch wenn ich meine Arbeit verliere, weißt du immer noch, wie es weitergeht. Dann hast du tiefen Frieden. Die Leute um dich herum werden vielleicht sagen, ey, wieso bist du jetzt in Panik? Ey, du hast jetzt keine Arbeit mehr und was weiß ich. Oder deine Gesundheit ist irgendwie nicht mehr so optimal. Ich meine, du kannst dich schon gut ernähren. Ne? Also es ist nicht so, dass ihr essen sollt, wie ihr wollt. Aber in letzter Konsequenz hat Gott immer alles in der Hand. Und wenn man das glaubt, dann hat man tiefen Frieden. Und das ist auch Gnade. Gott hat alles geschenkt, wir glauben ihm alles oder glauben das ihm und dann haben wir Frieden. Ein Frieden, der in jeder Lebenslage genügt. Angewandte Gnade schafft Frieden. Und angewandter Glaube schafft Tugenden. Das ist jetzt so ein bisschen ein neuer Gedanke. Wie geht es dir aktuell? Fehlt dir Frieden? Kann es sein, dass du Jesus noch nicht in alle Bereiche einbezogen hast? Bist du verbittert auf Gott? Dann denk über die Gnade nach. Alles ist für ihn und von ihm. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem nächsten Gedanken, nämlich, ich habe es mal überschrieben mit Tun und Lieben, Lieben und Tun und Erkennen, der göttliche Zyklus. Darum, ob das Folgende nun für dich bedrohlich klingt oder gesetzlich, hängt davon ab, ob du das Geschenk in Christus erkannt hast oder nicht. Wenn du ihn erkannt hast, sind alle Forderungen, die Christus stellt, bis hin, dass er sagt, ihr sollt vollkommen sein, Matthäus 5, 48, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, nur selbstverständlich. Wenn du ihn nicht erkennst, dann sind sie eine Zumutung und du fühlst dich provoziert und überfordert. Bevor wir nicht erkannt haben, dass Christus unser Leben ist, Philipper 1, 21, ist Christsein ein Krampf und wenn uns Christus das Geheimnis Aber wenn uns Christus das Geheimnis offenbart wird, dann macht alles Sinn. Ja, sogar Freude. Und das ist mein Gebet. Ich wünsche mir, und ich will selber sein, ich will nicht nur Christ sein. Das ist ja, das ist schon gut, das ist sehr gut. Aber ich will Christ sein mit Freude. Ich will nicht so mürrisch da durch die Gegend laufen und denken, ey, Mann, dass du Christ geworden bist, das hatte ich irgendwie. Ja, du schaust nicht so freudig aus. Aber ich glaube, wir Christen, wir sind die Einzigen, die so einen richtigen Grund haben können, sich zu freuen. Wir hätten gesagt, im ersten Petrusbrief ging es um Bereitschaft auf dem Weg in die Herrlichkeit. Und in einem zweiten Brief geht es um Versuchung und Verfolgung auf dem Weg in die Herrlichkeit. Aber am Ende steht die Herrlichkeit. Und uns das bewusst zu machen, das ist immer eine Aufgabe, weil wir sind immer so im Diesseits. Wir sind in einer Diesseitsfalle, weil wir denken nur an das Hier und Jetzt. Und das Essen gleich um Mittag und dann denken wir weiter, dann spiele ich noch mit dem Leo oder was ich, wenn ich hier spiele. Und dann denke ich immer hier, mein Auto ist kaputt und so weiter und dann denken sie die Freude weg. Aber denkt doch mal nach, in ein paar Jahrzehnten ist das vorbei und wir sind in der Herrlichkeit. Wir sind bei Gott selber. Mit dem Charakter, den er uns heute schon geschenkt hat, nämlich Christus. Jetzt habe ich einen Gedanken, der geht auch in die Richtung, es geht nämlich um Offenbaren. Und zwar steht in Johannes 14, Vers 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Weil wir wollen ja mehr von Gott verstehen. Wir wollen Jesus besser kennenlernen. Wir wollen ja nicht wie vor einem Jahr nur so wenig verstehen, sondern wir wollen mehr verstehen. Oder an anderen Stelle geht es in die gleiche Richtung, Johannes 14, 23. Jesus antwortete und sprach zu ihm: Wer mich liebt, der wird mein Wort halten, und mein Vater wird ihn lieben, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm nehmen. Hast du Jesus bei dir wohnen? Ich sage euch eins: Wer bei dir wohnt, den lernst du kennen. Jana und ich, wir wohnen auch zusammen. Und ihr werdet es nicht glauben, aber wir lernen uns kennen. Mit allem, was beim Kennenlernen dazugehört. Ne? Du lernst Seiten kennen, die hast du vorher nicht gewusst, weil du dich vorher nur getroffen hast. Das ist ja einfach. Ich meine, wenn wir uns im Gottesdienst nur treffen, dann lernen wir uns nicht kennen. Dann versucht jeder immer den äußeren Schein zu bewahren und gibt die Schokoladenseiten von sich. Aber wer wir sind, das lernst du erst beim Wohnen. Und man lernt sich lieben. Also in unserem Fall ist es halt so. Ne? Ich lerne die Jana lieben mit all ihren Seiten, die sie hat, und sie im besten Fall das Gleiche. Aber das ist, worum es geht. Mit Jesus wohnen. Er will bei dir wohnen. Er will mit dir sein. Er will Tag ein, Tag aus dich begleiten. Er ist ja schließlich dein Leben. Und das geht, indem wir tun, was er sagt. Ja, wir wissen ja so viel über die Bibel und oft können wir es nicht begreifen, weil wir es nicht tun. Also zum Wissen muss das Tun kommen, weil dann erst gibt es Erkenntnis. Kann es sein, dass du im Glauben stehen geblieben bist und Jesus nicht weiter erkennst? Es ist trist und langweilig geworden, vielleicht sogar oberflächlich. Ich befürchte, dass du viel über Jesus Christus weißt, aber bestimmt er dein Leben, suchst du seinen Willen und tust du, was er sagt. Diese Ebene ist schwerer zu erreichen als das Hören und Wissen. Und so heißt es: So setzt eben deshalb allen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar, in der Tugend aber die Erkenntnis. Jetzt kommt so eine Kettenreaktion, könnte man sagen. So setzt eben deshalb einen Eifer daran und reicht in eurem Glauben die Tugend dar. In der Tugend aber die Erkenntnis. Und über Tugend will ich euch kurz einen Hintergrund geben. Tugend, das Wort kommt von taugen, ist von taugen abgeleitet und ein Verb, dessen Grundbedeutung geeignet, brauchbar, nützlich ist. Das ist eigentlich die Grundbedeutung von Tugend. Geeignet, brauchbar, nützlich. Unter dem Einfluss theologischer und philosophischer Literatur, die aus dem Lateinischen ins Deutsche übersetzt wurde, trat im Mittelalter ein Bedeutungswandel ein. Der Begriff hielt eine spezifisch moralische Bedeutung und bezeichnete eine sittliche Vollkommenheit im christlichen Sinne als Gegensatz zur Laster oder Sünde. Also eigentlich kommt das Wort von taugen. Taugen kommt von dem Wort nützlich, brauchbar, geeignet. Und wenn man es auf den Glauben überträgt, dann stellt sich die Frage: Ist dein Glaube nützlich, brauchbar und geeignet? Taugt er was? Das sagen wir ja selber auch. Taugt er was, der Glaube? Oder ist es so eine theoretische Krücke, die du da mit dir rumträgst und die andere und dich selber langweilt? Dann taugt er nichts. Dann hau ihn über Bord. Aber taugen tut er erst, wenn der Christus die Wirkung deines Glaubens ist. Wenn du es selber bist, dann ist es mühsam. Anstrengend, für andere langweilig. Das ist Kacke. Ja, sagt mal so. Genau, aber es ist das Gegenteil Tugend von Laster und Sünde. Also wir kommen von der Sünde weg und von Lastern. Das ist auch ein altes Wort, aber. Und wir kommen zu einem tugendhaften Glauben. Ich meine, das ist ein altes Wort, aber ich finde es so stark. Ich meine, das heißt ja auch die tugendhafte Frau, also eine Frau, die sich weiß, wie sie sich zu benehmen hat. Und wenn unser Glaube tugendhaft wird, dann ist das, was wir wissen, wird zur Praxis. Und dann erkennen wir Christus. Christus erkennst du nicht, indem du nur einfach dir Theorien machst über ihn und so weiter, sondern indem du tust, was er dir sagt. Dann offenbart er sich nämlich, so wie wir gelesen haben. In der Erkenntnis aber die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung aber das standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren aber die Gottesfurcht. Also es ist so eine Kettenreaktion. Du fängst mit dem Geschenk an und dann tust du, was du schon weißt. Daraus entwickeln sich Tugenden und aus den Tugenden gewinnst du Erkenntnisse und in den Erkenntnissen entwickeln sich Charakterzüge, nämlich Selbstbeherrschung und standhaftes Ausharren. Und im standhaften Ausharren kommst du zur Gottesfurcht und das ist noch nicht das Höchste. Und in der Gottesfurcht kommst du zur Bruderliebe und dann die Liebe zu allen Menschen, weil das ist das Höchste. Denn in 1. Johannes 4, Vers 7 heißt es, ihr Lieben, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Das heißt, Gott schenkt dir etwas, nämlich sich selber, und er möchte, dass er selber in dir Gestalt gewinnt. Und wenn du ihm glaubst und dann tust, was du schon weißt, dann wird etwas sichtbar, nämlich, dass du Ebenbild Gottes bist. Und das wiederum zeigt, dass du Gott liebst und den Menschen liebst, und das ist Gottes Charakter. Gott kommt zum Ziel. Lieben ist die höchste Tugend. Und wenn wir das nicht tun, dann können wir fromm reden, dann können wir in die Kirche gehen, dann können wir Lieder singen. Du kannst alles Mögliche machen, aber man sieht Christus nicht an dir. Und damit hast du versagt. Oder du hast das Ziel nicht erreicht. Vielleicht ist der göttliche Zyklus bei dir unterbrochen. Tun, lieben, erkennen. Oder stell dir das Ganze wie ein Kanal vor, also ein Rohr. Auf der einen Seite kommt etwas rein und auf der anderen Seite geht etwas raus. In gewisser Weise sind wir Kanäle, durch die Gottes Tugenden sichtbar werden. Je nach Glaubensgabe ist dieser Kanal größer oder kleiner. Aber die Funktion ist immer dieselbe. Gott sendet, wir empfangen und geben im besten Fall weiter. Funktioniert es? Ist der Kanal frei? Gibt es da Verstopfung? Oder ist der Anschluss noch gar nicht gemacht? Weil zum Glauben immer auch der Eifer gehört, der Eifer, das zu tun, was wir bereits wissen, erst dann kommt die Erkenntnis. Und dein Glaube taugt etwas und Tugenden werden sichtbar. Erkenntnis, Selbstbeherrschung, Ausharren, Gottesfurcht, Bruderliebe, Liebe. Die Liebe ist das Ziel, aber der Weg fängt mit einem großen Geschenk an, Gnade und Frieden. Und wenn du jetzt in Galater 5 reinschaust, das lassen wir mal jetzt ein, dann siehst du, was eigentlich noch alles an Tugenden sichtbar werden soll. Das sind die Früchte des Geistes. Und wenn du das alles so beherzigst, dann heißt es, wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, so lassen sie euch nicht träge und unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Wenn du das machst, dann wächst das wie ein Baum. Baum ist auch ein guter Vergleich, um das mit diesem Beschenktsein und Frucht tragen noch zu verdeutlichen. Das heißt, ich lese euch was vor. Es ist vergleichbar mit einem Baum. Er zieht alle seine Nährstoffe aus dem Boden. Seine Wurzeln sind tief im Erdreich. Und was ist das Resultat? Er offenbart sich uns. Er ist ein Baum. So sieht ein Baum aus. Er stellt was dar. Er ist tugendhaft. Ja, gar majestätisch, er streckt sich empor und wächst. In Höhe und Stärke, in Reife, mit Früchten. Er wird standhaft und resistent gegen Wind und Wetter. Das ist vergleichbar mit einem Christen. Er ist verwurzelt in Christus. Kolosser 2, 7a. Bleibt in ihm verwurzelt und baut euch in ihm auf und werdet fest im Glauben. Fest verwurzelt. Thema der Predigt. Er zieht alle Nährstoffe aus ihm. Er offenbart uns Christus. Er stellt Christus dar, er wächst an Stärke, reift in Erkenntnis und trägt Früchte, siehe Galater 5, Früchte des Geistes. Er wird immer tugendhafter, das heißt tauglicher, nützlicher, für Gott und für die Menschen. Er wird resistenter gegen Verführung und Fehlstellung. Wenn du dich also vorbereiten willst für die Krise, von der man ja immer so groß redet, dann musst du das praktizieren. Das ist, weil dann heißt es nämlich, wem dagegen diese Dinge fehlen, der ist blind und kurzsichtig und hat die Reinigung von seinen früheren Sünden vergessen. Hast du vergessen, dass du ohne Jesus warst? Frag mal andere Christen oder deine Geschwister. Oder Leute, die dich noch von früher kennen. Darum, Brüder, seid umso eifriger bestrebt, eure Berufung und Erwählung festzumachen. Denn wenn ihr diese Dinge tut, werdet ihr niemals zu Fall kommen. So werden wir niemals zu Fall kommen. Nicht, indem wir die ganzen Theorien da kennen, indem wir die Politik beobachten, dass sie keine Fehler machen, indem wir uns mit irgendwelchen Büchern beschäftigen, die uns da die Theorie näher bringen. Zu Fall kommen wir nur dann nicht, wenn wir gut verwurzelt sind in Christus. Viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Das ist so ein Vers, wo Gott der König einlädt und viele beruft, aber es kommen nur die, die sich auf den Weg machen. Und die Bedeutung des Verses ist, wer tut, was er glaubt, wird nicht zu Fall kommen. Wer meine Worte hört und danach tut, der baut auf Felsen. Matthäus 7, 24. Also nicht die, die viel über Jesus wissen, sind die nicht zu Fall kommen, sondern die tun, was sie wissen. Und berufen sind wir, das ist unser Trauvers, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid, zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Kurze Wiederholung. Wir sind beschenkt mit Gnade und Frieden in Christus. Das dürfen wir empfangen und dürfen es erwarten. Wenn wir tun, was wir wissen und lieben, den wir kennen, dann wird sich er uns zu erkennen geben. Dieser göttliche Zyklus. Und dann werden wir senden und widerspiegeln. Gott sendet etwas, wir spiegeln es wieder. Es ist nicht wirklich eine richtige Aufgabe, weil du empfängst ja alles, was du dann weitergibst. Die Frage ist nur, glaubst du das? Und deswegen sagt er auch, setzt einen Eifer dran, tust du das. Es braucht ein bisschen Eifer, es geht nicht von selber immer. Die Absicht von dem, was der Petrus da geschrieben hat, ist eigentlich, Petrus wiederholt die göttliche Basis des Evangeliums und er weiß, dass harte Zeiten bevorstehen. Das geht ihm so wie uns. Bist du dieses Jahr im Glauben gewachsen? Ist nur dein Wissen gewachsen oder auch deine Tugenden? Im ersten Brief war der Schwerpunkt Leidensbereitschaft auf dem Weg zur Herrlichkeit. Im zweiten Brief Wachsamkeit auf dem Weg zur Herrlichkeit. Wurzel des Glaubens ist, wir müssen alles von Gott erwarten, was wir für ein Leben in Gnade und Frieden brauchen. Wenn wir tun, was wir von Gottes Wort wissen, dann wächst die Erkenntnis über Gott und Jesus Christus und Tugenden werden sichtbar. Das ist echter Glaube. Wenn das alles nur kümmerlich und gar nicht vorhanden ist, kehr um und bitte Gott, dass er dir die Augen für seine Gnade und seinen Frieden im Glauben an Jesus Christus erneut offenbart. Denn auf diese Weise wird euch der Eingang in das ewige Reich unseres Herrn Jesus Christus reichlich gewährt werden. Amen.